NDR Info. Redezeit.
Heute mit Birgit Langhammer, schön, dass Sie mit dabei sind. Und unser Thema: Angst vor dem Kollegen Roboter. Wie verändert sich die Arbeitswelt? Industrie 4.0, das ist auch der Schwerpunkt bei der Hannover Messe, die gerade läuft. Dort gibt es auch zahlreiche Innovationen zu diesem Thema. Es geht unter anderem um eine ganz neue Generation von Robotern, die mit dem Menschen Hand in Hand arbeiten, die auch untereinander kommunizieren und die voneinander lernen können. Das heißt, die uns mittelfristig auch komplett ersetzen können, und zwar nicht nur in technischen Berufen. Wie drastisch wird sich also die Arbeitswelt verändern und wie schnell? Droht die Verdrängung der menschlichen Arbeitskraft durch Roboter, und was sind dann die gesellschaftlichen Folgen? Silvia Buckel hat schon mal auf der Straße gefragt, welche Konsequenzen erwarten Sie, gerade auch bei sozialen Berufen?
Alles, was man mit Sensoren messen kann, wo man klaren physikalischen Gesetzen folgen kann, da geht es, glaube ich, sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der Roboter die Pflegekraft unterstützt. Wenn Sie überlegen, wie schwierig das ist für die Pflegekräfte, Patienten anzuheben, da, glaube ich, kann Roboter ganz sicher sinnvoll eingesetzt werden. Aber den Kontakt von Mensch zu Mensch, das kann es sicherlich nicht ersetzen.
Von der Kraft her, ich bin selber Pflegekraft gewesen, das ist natürlich optimal. Nur dann reagieren die Krankenkassen sofort mit Kürzungen. Und da bleibt der Mensch wieder auf der Strecke.
Ich glaube, dass es auch in der Medizin eine wahnsinnig große Rolle spielt, dass der Arzt dann auf die Schulter klopft und sagt, wissen Sie was, das wird alles wieder, wir kriegen das hin. Das spielt manchmal vielleicht noch eine größere Rolle, als dass erfolgreich operiert wurde. Das wiederum kann ja ein Roboter gut.
Ich glaube, dass Roboter den Menschen nicht ersetzen, weil es auf viele kleine Dinge ankommt und die kann der Roboter ja gar nicht erfassen.
Also Angst macht mir das, wenn die Post per Roboter zugeschickt wird, ne? Die Dinger können ja von der Luft fallen.
Ne? Zu viel Technik ist nicht immer gut. Das Menschliche geht verloren.
Die Roboter werden ihren Weg finden in unsere Arbeitswelt. Und wir müssen unsere Arbeitswelt umstellen, weil die Roboter, die werden eine Präzision abliefern, die wir auf Dauer nicht bringen können. Das wird wie Raumschiff Enterprise.
Man muss aufpassen, dass die korrekt bedient werden. Die menschlichen Programmierer dieser Roboter können die missbrauchen.
Also ich sehe es eher als Problem. Je weniger Arbeitsplätze wir haben, weil zu viele Roboter die Menschen ersetzen, wird es immer mehr Krieg geben. Zu wenig Arbeitsplätze führen zu Frust und Gewalt.
Da überwiegt jetzt doch eher die Skepsis, die Angst vor dem Kollegen Roboter. Wir wollen klären, wie verändert sich die Arbeitswelt, gleich mit unseren Experten. Sie können anrufen, mitdiskutieren oder auch Ihre Fragen stellen unter 08000 441777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 441777, oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Ich darf jetzt unsere Experten begrüßen. Das sind zum einen Professor Dr. Martin Gornig. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Gibt es nicht auch heute schon sehr viele Roboter und auch Computer? Wie groß wird die Veränderung denn werden?
Sicherlich sehr groß. Wir wissen nicht, wann und wie schnell das sein wird, aber sie wird sicherlich groß sein. Und zwar deswegen, weil der Roboter ja die Fabriken verlässt. Wir kennen Industrieroboter seit etlichen Jahren in der Produktion, in den Fabrikhallen. Aber so wie Sie auch in Ihren Straßeninterviews angedeutet haben, wird deutlich, was die eine neue entscheidende Änderung ist, dass die Maschine die Werkhallen verlässt und mit den Menschen zusammen außerhalb arbeitet, in der Pflege, auf der Baustelle, im Büro, überall dort könnte es solche Kombinationen geben.
Darüber werden wir mehr erfahren in der Stunde bis 22 Uhr. Ich begrüße in unserer Runde auch Professor Andreas Süska. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie lehren Produktmanagement an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach und Sie waren selbst schon in Hannover auf der Messe. Was ist Ihr Eindruck? Wird die Arbeit nochmal neu erfunden?
Neu erfunden will ich nicht sagen, aber man arbeitet sehr intensiv daran, die Arbeit effizienter abzuwickeln. Und wir sehen auch solche Systeme, die den Menschen unterstützen, die, wie eben gerade angesprochen, auch ihnen bei schweren Tätigkeiten behilflich sind. Und man könnte zum Schluss kommen, dass das Ziel darin besteht, den Menschen aus den Fabriken zu vertreiben. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird.
Auch da haben wir noch einige Nachfragen an Sie, Herr Professor Siska. Aber erst noch möchte ich unseren letzten Gast begrüßen, nämlich Dr. Joachim Bühler. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Geschäftsleiter Politik und Wirtschaft beim Branchenverband Bitkom.
Schönen guten Abend.
Herr Bühler, wie weit ist unsere Industrie denn schon, menschliche Fähigkeiten zu automatisieren?
Oh, wir sind sehr gut dabei. Industrie 4.0, das Schwerpunktthema der Hannover Messe, das sie gerade angesprochen hat, ist ein Begriff, der in Deutschland geprägt worden ist und beschreibt letztendlich das, was wir die Verschmelzung des Digitalen mit dem Analogen begreifen. Also Industrie wird digital und das bedeutet natürlich ganz viele Systeme von der Software über den Roboter, die Produktion effizienter, intelligenter und vernetzter machen. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg und das ist auch richtig so, dass wir auf dem guten Weg sind, denn Digitalisierung war in der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft immer ein Wohlstandstreiber sein. Es ist der größte Wohlstandstreiber seit der Industrialisierung und er wird uns helfen, volkswirtschaftlich produktiver zu sein als andere Nationen und damit Wohlstand und Arbeitsplätze hier in Deutschland zu sichern und sogar noch hinzuzugewinnen.
Da wird uns schon ein bisschen Angst genommen im Moment. Unser Thema, wie verändert sich die Arbeitswelt? Was meinen Sie, was befürchten Sie vielleicht auch? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die Nummer zum Mitschreiben, 08000 44 1777. Ja, bisher waren ja meist einzelne Branchen betroffen von großen Industrialisierungsumbrüchen, die Weber, die Drucker. Und jetzt sind es wirklich alle Branchen, Herr Professor Gornig, oder kann man sagen, es gibt durchaus Ausnahmen?
Wahrscheinlich wird es immer irgendwelche Ausnahmen geben, aber sicherlich hat gerade die Robotertechnik eben die Potenziale, in fast alle wirtschaftlichen Bereiche hineinzugehen, in Dienstleistungs-Service-Bereiche, in die Logistik. Denken Sie an selbstfahrende Systeme und Ähnliches, in auch Pflegebereiche, das hatten Sie angesprochen, bis hin zur Bauwirtschaft, ein Bereich, der bislang noch relativ wenig von dieser Mechanisierung betroffen war.
Und das hat ja erstmal auch Vorteile, auch das haben wir ja schon kurz angesprochen, also wenn man schwere Dinge nicht mehr selbst heben muss oder wenn man nicht mehr auf hohe Türme steigen muss, das gibt es ja heute zum Teil auch schon, dass die Drohne vorausfliegt, das klingt ja erstmal durchweg positiv sogar, Herr Gornig.
Ja, sicherlich hat das große Vorteile, natürlich hat es aber auch große Gefahren, also wenn andere etwas besser können als ich selber, dann fühle ich mich nicht besonders wohl dabei. Und sicherlich ist es so, dass man erwartet, auch das war in Ihren Straßeninterviews ja zu hören, dass die Roboter ja vielleicht viele Dinge viel besser können als ich, weil sie es in solchen Tätigkeiten eben nicht nur leichter haben, sondern dass sie es auch präziser machen können. Das heißt also, meine Fähigkeiten werden entwertet und dafür möchte ich kompensiert werden.
Herr Professor Siska, sehen Sie das ähnlich? Wird es also auch ein Umdenken geben müssen, weil bisher gut qualifizierte Arbeiter ja dann doch sich abqualifiziert fühlen?
Ja, wir müssen da einen differenzierten Blick auf die Angelegenheit werfen. Also Sie sprachen gerade Industrie 4.0 an und ich versuche das Thema mal vom Roboter zu lösen. Es geht auch darum, dass man digital vernetzte Systeme in die Fabrik stärker bringt, als das bisher der Fall war. Und es ist nicht auszuschließen, dass Folgendes passiert, dass Mitarbeiter, die heute noch relativ anspruchsvolle Tätigkeiten machen, in Zukunft nur noch das System bedienen und auf Ausnahmemeldungen eines Systems reagieren, einen Finger auf ein Touchpad legen und genau diese Dinge umsetzen, die das System, was im Übrigen selbstlernend ist, also immer klüger wird, umsetzen. Und man spricht manchmal vom Dirigenten der Wertschöpfungskette und versucht zu vermitteln, dass die Tätigkeit in der Produktion anspruchsvoller und interessanter wird. Ich glaube, wir haben eine Entwicklung, die in zwei unterschiedliche Richtungen geht. Es wird auf der einen Seite die Tätigkeit anspruchsloser werden und auf der anderen Seite, die nicht ganz so groß ist, wird die Tätigkeit anspruchsvoller.
Herr Bühler, Sie arbeiten beim Branchenverband Bitkom und sehen die Entwicklung ja ein bisschen anders.
Naja, wir sehen grundsätzlich mal mehrere Entwicklungen. Die eine ist, dass sich die Arbeitswelt in einem massiven Umbruch befindet, wahrscheinlich auch der größte Umbruch seit der Industrialisierung. Wenn Sie heute schon schauen, was das Smartphone allein das in den letzten 10 Jahren, seit das iPhone vorgestellt worden ist, die Arbeitswelt verändert hat, wie flexibel sie geworden ist, wie Arbeiten von überall möglich geworden ist. Das waren ja Träume, die vor 20 Jahren noch gar nicht möglich waren, weil sie eben am Telefon oder an ihrem Schriftstück gesessen haben und deswegen im Büro sitzen sitzen müssen. Heute können Sie von der Parkbank aus Ihr komplettes Büro steuern. Wenn Sie sich anschauen, wie die neuen Technologien, auch das Denken, die Art und Weise der Wertschöpfung, die Art und Weise des Arbeitens verändern, dann ist schon mal heute klar, dass die Berufe, so wie wir sie heute kennen, in Zukunft sicherlich nicht mehr der Fall sein werden. Nehmen Sie den Bankkaufmann, heute ist eines noch der Top 10 Ausbildungsberufe. In Zeiten von bargeldlosen Bezahlen ist das sicherlich kein Beruf mehr, den ich meinem Sohn, der jetzt 4 Jahre alt geworden ist, mal empfehlen würde. Also das ist mal klar. Auf der anderen Seite ist es eine Riesenchance für Deutschland, denn wir leiden ja heute schon unter einem Fachkräftemangel, nicht nur im IT-Bereich, sondern in allen qualifizierten Bereichen. Und da kann die Digitalisierung helfen, unsere Produktivität hochzuhalten, hier Industrieproduktion in Deutschland zu sichern mit Industrie 4.0 und damit diese hohe Wirtschaftsleistung, die wir als 4. Volkswirtschaft der Welt ja haben, den Wohlstand, den wir hier erwirtschaften, eben zu sichern. Und das ist die Riesenchance. Und ich glaube, da sind sich auch alle Experten einig, egal ob die jetzt davon ausgehen, dass es weniger Arbeit wird, also weniger Erwerbsarbeit oder mehr. Die Berufe werden sich verändern und da müssen wir uns heute darauf vorbereiten. Also heute müssen wir die Bildungssysteme verändern, heute müssen wir die Ausbildungsberufe verändern, heute müssen wir das Hochschulsystem verändern, damit wir eben auf die Zukunft gerüstet sind und die Anforderungen, die Qualifikationen, die digitalen Kompetenzen, die ich in Zukunft in jedem Job brauchen werde, dass ich mir die heute aneigne, um eben im Arbeitsmarkt der Zukunft auch einen sicheren Job zu haben.
Wie verändert sich die Arbeitswelt? Das ist das Thema der Redezeit. Sie können anrufen 0800 44 1777. Sie können uns auch schreiben unter ndr.de/redezeit oder bei Facebook einen Kommentar hinterlassen. Das hat René End gemacht. Er schreibt, bald sind Roboter mehr wert als Menschen. Sorry, wenn ich einige Jugendliche sehe, was die an Noten und IQ in der Schule haben. Ist es wohl möglich, Herr Professor Süska? Sie haben zumindest mit Studenten zu tun. Das ist dann schon eine Altersklasse höher. Teilen Sie diesen Eindruck?
Ich mache folgende Beobachtung, dass die Qualität derjenigen, die ein Studium beginnen, nachlässt, was immer da die Gründe sein mögen. Und ich höre auch aus der Industrie Klagen, dass die Qualität der Hochschulabsolventen nachlässt. Das zusammengenommen mit dem demografischen Wandel bedeutet, dass wir einen noch stärkeren Engpass an wirklich guten Kräften haben. Und an der Stelle kann ich auch verstehen, dass man anfängt zu rationalisieren, weil der größte Engpass, ich habe es eben gerade erwähnt, derzeit ist nicht fehlendes Kapital oder fehlende Fläche, um Produktionsstätten zu errichten, sondern fehlende Fachkräfte. Und da setzt man an. Und deswegen geht es nicht nur um den Roboter, der schwere Dinge hebt, sondern es geht um Algorithmen, die Entscheidungen vorbereiten oder sogar Entscheidungen treffen. Also der administrative Bereich, das Umfeld der Produktion, der Logistik und andere Lebens- und Arbeitsbereiche ist betroffen.
Frau Langhammer, ja. Wenn ich da kurz einhaken darf, was der Facebook-User schreibt, dass die Qualität der Schüler nachlässt. Also ich würde sagen, das Gegenteil, also ein Teil hat er recht, und zwar die Qualität in digitalen Kompetenzen. Es gibt eine PISA-Studie der Digitalkompetenzen. Die wurde vor 2 Jahren erstellt und da schneiden deutschen Schüler in der 8. Klasse im Mittelmaß ab, im Mittelmaß. Deutsche Schulen, was das Thema Ausstattung und auch digitale Qualifikationsfähigkeit angehen, sind in der letzten unteren Gruppe zusammen mit Ländern wie Rumänien. Und das ist genau das, was ich meine. Also der Facebook-User, ich würde Ihnen insofern widersprechen, als dass ich sage, den deutschen Schülerinnen und Schülern fehlt genau die notwendige Digitalkompetenz, die sie brauchen werden, um in Zukunft ihren Beruf auszuüben. Und da rede ich nicht über den Softwareingenieur oder den Informatiker, sondern da rede ich über die Bürokauffrau, da rede ich über den Einzelhandelskauffrau, da rede ich über die Ausbildungsberufe, die Deutschland so stark machen. All diese Berufe. Nehmen Sie den Elektriker. Der musste vor 10 Jahren Kabel vernünftig verlegen. Wenn der in Zukunft nicht mit Smart-Home-Anwendungen, also mit digitalen Assistenzsystemen im Haus, die programmieren und vernünftig einsetzen kann, dann wird er in Zukunft keinen Job mehr haben. Und darauf müssen wir die Leute vorbereiten und da ist es allerhöchste Eisenbahn. Und heute wurde die digitale Agenda der Bundesregierung vorgestellt. Viel Lob, auch von unserer Seite, aber es gibt einen großen blinden Fleck, das Thema Bildung. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt in dieser Frage.
Es geht hier aber nicht nur um Kompetenzen im IT-Bereich, also die Werkzeuge, die Sie gerade angesprochen haben, sondern was ich vermisse, ist Allgemeinwissen, kritische Denkfähigkeit und diese Dinge.
Herr Professor,
wenn wir über das Thema Digitalisierung reden und wenn wir darüber reden, welche Anforderungen wird die Industrie in Zukunft stellen, Wir leben in einer völlig durchdigitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft. Und jeder verlangt von Nutzern, heute die Fake-News-Debatte, überall wird Kompetenz verlangt. Und ich bin völlig bei Ihnen, dass natürlich es strebenswert wäre, wenn wir in Allgemeinbildung besser werden, kritische Reflexionsfähigkeit, all das sind wichtige Werte. Aber das sind Kompetenzen, die wir in den letzten Jahren hier auch sehr stark auch über die Schulen ausgebildet haben. Aber im Bereich Digitalkompetenz haben wir einfach international gesehen einen starken blinden Fleck und der wird uns zum Verhängnis, wenn wir über die Jobs der Zukunft reden.
Und natürlich ist der Nachwuchs in dieser Sendung auch sehr wichtig, gerade wenn es um die Frage geht, wie verändert sich die Arbeitswelt und wie kann man darauf gut vorbereitet sein. Wir kommen auch gleich noch zu denen, die im Moment auch schon im Arbeitsleben stehen und sich vielleicht auch fragen, was verändert sich für mich. Zunächst begrüße ich jetzt aber unsere erste Anruferin, Nadine Klein. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde es wichtig, dass die Roboter zwar Arbeiten übernehmen, aber nicht alle Arbeiten übernehmen, sondern eben halt gefährliche Aufgaben. Und zwar kann ich auch sagen, warum? Ein Roboter kann man ersetzen. Ein Menschen nicht.
Mhm. Frau Klein, die Telefonleitung ist leider sehr, sehr schlecht, aber ich glaube, der Punkt ist schon angekommen. Also es gibt da klar die Aussprache dafür, wo es gefährlich ist, da sollten wir sogar noch mehr auf Roboter setzen. Herr Süsker, das gibt es schon und das wird auch noch weiter ausgebaut. Wenn Sie uns Beispiele nennen, auf vieles kommen wir ja vermutlich heute auch noch gar nicht, wo eventuell noch Computer, wo Systeme, wo Elektronik, wo Roboter eingesetzt werden können.
Man probiert derzeit eine ganze Menge aus, das ist auch derzeit auf der Hannover Messe zu sehen und man nimmt das gerne an, was digitalisiert und vernetzt daherkommt. Man probiert auch vieles aus, eine Richtung ist schwer zu erkennen, aber dieses Thema Roboter übernehmen schwere Arbeiten oder gefährliche Arbeiten, wie gesagt, wenn Sie sich von dem Begriff Roboter lösen und Automatisierung nehmen, das gibt es schon seit längerem. Schauen Sie, eine Anlage, die in der Lage ist, Elektronik zu produzieren, macht das nicht nur, weil sie effizienter ist als der Mensch. Der Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, diese elektronischen Bauelemente so präzise zu setzen. Und überall dort, wo es gefährlich ist oder gefährlich sein kann, wo es heiß ist, in Stahlwerken etc., versucht man natürlich die Menschen zu schützen durch Automatisierung. Was jetzt neu ist, ist, dass die Denkarbeit vom Menschen Richtung Maschinenintelligenz wandert. Und da bin ich mal gespannt, wo das enden wird.
Und ich glaube, ein zweiter Punkt, der auch ganz wichtig ist, den Frau Klein auch quasi mit ausgesprochen hat, ist nochmal die Akzeptanz. Auch das haben wir in unserer Straßenumfrage schon gehört. Da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun, Herr Professor Garnich.
Auf jeden Fall. Ich denke, dass das schon eine zentrale Frage ist, inwieweit kann die Gesellschaft vorab bestimmen, in welche Richtung eine solche Technologie angewendet wird. Und Sie können sich vorstellen, dass das sozusagen in einem marktwirtschaftlichen Prozess relativ schwierig ist. Die neue Technologie, ob sie nun Automatisierung im weiteren Sinne, ob sie Roboter sagen, ich bleibe mal ruhig bei dem Begriff Roboter eine Weile, ohne dass ich ihn so eng auf eine bestimmte Technologie benennen will. Aber das ist genau die Frage. Die Akzeptanz der Technologie wächst, wenn man sagt, wir haben das, den Bereich, jeden Bereich. Aber natürlich wird es auch Bereiche geben, die tatsächlich jetzt von Menschen durchgeführt werden, die von Menschen durchgeführt werden, ohne dass sie damit gefährdet sind. Also wenn sie beispielsweise im Logistikbereich Sortierungen machen, ähnliche Dinge. Das machen Menschen, die sortieren bestimmte Pakete, senden sie zu. Natürlich ist das sozusagen letztendlich durch den Computer oder durch den Roboter oder durch Automatisierung komplett ersetzbar. Und das sind genauso Einsatzbereiche wie hohe Technik, wie hohe Gefährdung, wie hohe Kraft, die ich haben muss. Und das Letzte, das hatte ja der Kollege schon angesprochen, natürlich geht es auch darum, dass uns ein Stück Denkarbeit auch abgenommen wird. Und ich glaube, da fangen wir an, in sensible Bereiche zu kommen, wo wir nicht von Anfang an gleich sagen, aha, das ist so der Bereich, den wir uns gerne wünschen. Nein, das Denken, das wollen wir doch, wir Menschen machen. Und dass ich ein Stück vielleicht möglicherweise davon lösen zu müssen und zu sagen, nein, aus dem übergeordneten Ziel der Produktivitätssteigerung wollen wir auch, dass Maschinen mitdenken, mit uns zusammendenken, ist ein wichtiges Ziel.
Und natürlich auch nochmal wichtig, wir haben gerade, gleich Herr Blümler, ja. Wir haben grob auch schon mal gestreift zumindest die Idee der Arbeitslosigkeit bzw. der wegfallenden Jobs und auch der Finanzierung. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Bundesarbeitsministerium hat eine Studie veröffentlicht, demnach würden 42% in Berufen arbeiten, die eine hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit haben. Das wäre dann fast schon jeder zweite Job. Kommen wir nochmal zu Arbeitsplätzen, Herr Bühler. Also wenn sich jetzt was verändert, kann man dann sagen, das, was wegfällt, wird an anderer Stelle durch dann hochqualifizierte Jobs wieder ersetzt. Ist das eine Plusrechnung oder eine Nullrechnung zumindest?
Also zunächst vielleicht nochmal zu Frau Klein, also diese gefährlichen Berufe, um nochmal ein paar Beispiele zu haben. Also wir haben zum Beispiel die Mobilfunkantennen, die Sie kennen, um die Handymasten hier in Deutschland. Ja, die werden Sie sicherlich kennen. Da ist, früher war das ein Fassadenkletterer, der ist da raufgeklettert, auch heute noch, um da Wartungsarbeiten vorzunehmen. Heute fliegen Sie mit der Drohne da hoch und können einen Großteil der Arbeiten, die der Kletterer da absolvieren musste, können Sie durch die Drohne sichten und dann möglicherweise auch nur dann hochklettern, wenn wirklich was zu reparieren ist. Das reduziert die Unfallwahrscheinlichkeit deutlich. Ich will noch ein weiteres Beispiel nehmen. In den USA gibt es 330.000 Lkw-Unfälle jedes Jahr. 330.000 mit dem Ausgang von 4.000 Verkehrstoten im Jahr. 4.000 Verkehrstote. 90% dieser Toten gehen auf Unfälle, auf Fehler des Fahrers zurück. Stellen Sie sich vor, wenn die autonome Fahrzeugindustrie so weit ist, wie sie momentan mit großen Schritten sich auf den Weg macht und Sie haben intelligente Systeme, die die LKWs steuern, dann werden Sie deutlich diese Totenzahl reduzieren, deutlich für mehr Sicherheit sorgen. Und das sind dann genau die Jobs, von denen Frau Klein spricht, wo wir es schaffen werden, hier mehr Sicherheit und mehr Qualität in die Arbeit letztendlich zu bringen. Mhm. Das zweite ist eine Plus- oder eine Minusrechnung. Ja, das ist sozusagen die große Gretchenfrage. Ich sage mal so, in der Vergangenheit, wo es hieß, Roboter ersetzen unsere Jobs, ich habe mal einen Spiegel-Titelblatt von 1972 gefunden. Damals hatten wir 23 Millionen Erwerbstätige. Heute, 2017, haben wir 43 Millionen. In der Vergangenheit hat Digitalisierung immer zu mehr Arbeitsplätzen geführt, veränderten Arbeitsplätzen. Es gibt keinen Schriftsetzer mehr. Ja, kennen Sie vielleicht noch den Beruf des Schriftsetzers? Ja. Den gibt es nicht mehr. Ja. Dafür gibt es jetzt einen Scrum Master oder es gibt einen Feel-Good-Manager. Das sind neue Berufe, die da entstehen. Also die Arbeitswelt ist im Wandel und bisher war es immer eine Plusrechnung.
Wir haben dazu auch eine Mail bekommen von Thomas Gie aus Hannover. Er schreibt, ich denke, dass für jeden verlorenen Arbeitsplatz vom Arbeitnehmer die Roboter, beziehungsweise ich vermute dann also derjenige, der ihn besitzt und einsetzt, in die sozialen Kassen einzahlen soll. Außerdem dürften Maschinen nicht mehr abschreibbar sein. Der Sinnentleerung des Menschendaseins muss allerdings entgegengewirkt werden, schreibt er. Das sind zwei Fragen, die wir auch beide beantworten sollten, glaube ich. Also zum einen die Finanzierung. Herr Süsker, was schwebt Ihnen vor oder was könnten Sie sich vorstellen? Macht es Sinn, Maschinen eben nicht mehr abschreibbar zu machen, also andersrum auch eine Maschinensteuer dann zu erheben?
Warum macht man das? Es geht um Produktivitätssteigerung. Es ist ja auch von den anderen Teilnehmern dieser Runde schon gesagt worden, dass dies die Wirtschaftskraft des Unternehmens und vielleicht auch in der ganzen Volkswirtschaft verbessert. Ich persönlich bin der Auffassung, dass diese Bilanz negativ sein wird. Nehmen wir mal gerade, es kam gerade sehr schön das Beispiel mit den LKWs. Sicherlich wird die Unfallrate heruntergehen, das ist durchaus positiv. Die Prognosen für Deutschland sehen aus, dass wir dann, wenn die komplett autonome die Autonomität des LKW-Verkehrs möglich ist, dass wir 500.000 Arbeitsplätze im Speditionsgewerbe verlieren und etwa 5.000 gewinnen für diejenigen, die solche Systeme konzipieren und warten. Also die Bilanz ist negativ. Mhm. Das muss aber nicht schlimm sein. Das muss nicht schlimm sein, wenn wir die verbleibende Arbeit fair und gleichmäßig verteilen. Und das führt dazu, dass jeder Einzelne, das ist eine riesige Chance, weniger zu arbeiten hat bei gleicher Vergütung.
Aber Herr Süsker, lassen Sie mich an dem konkreten Beispiel nochmal nachfragen. Also wir sprechen jetzt von Lkw-Fahrern. Eignen sich die oder können die denn dann aber weiter qualifiziert werden für dann technische Berufe? Vielleicht ist das gar nicht, liegt das gar nicht im Interesse.
Das, was Sie ansprechen, hat es schon immer gegeben, dass diejenigen sich umzustellen hatten, und einen neuen Beruf zu lernen hat. Und das ist auch in der Vergangenheit nicht immer gelungen, vorsichtig formuliert. Und bei der hohen Dynamik, die wir jetzt in der Veränderung haben, sehe ich die Chance, dass so etwas gelingt, noch geringer. Also es wird Menschen geben, die dauerhaft keine weitere Beschäftigung mehr finden. Und das müssen wir kompensieren.
Herr Gornig, auch an Sie nochmal. Ja, ich weiß, dass alle drei, Herr Bühler, Sie kommen auch gleich noch dran, weil ich glaube, das ist interessant, alle Ihre Meinungen dazu zu hören. Finanzierung ist natürlich ein großes Thema oder Einkommen der ganzen Bevölkerung, wenn noch Arbeit zurückginge, ist natürlich ein Thema.
Ich will aber trotzdem nochmal zurückkommen auf die Frage mit dem, ja, wie werden die letztendlich die Nettoeffekte sein? Also wie viel Arbeitsplätze gehen verloren, wie viel kommen dazu, dass das in eine sehr abstrakte Rechnung ist. Sie haben darauf hingedeutet, bleiben wir nochmal bei dem Lkw-Fahrer. Wenn es dann sozusagen so viel weniger Lkw-Fahrer gibt, dann werden die nicht sozusagen automatisch dann beim Logistikbereich irgendeine Beschäftigung finden. Sondern müssen möglicherweise sich völlig umstellen, ihre bisherige Tätigkeit, das, was sie als Qualifikation hatten, auch als Wertschätzung hatten, als Qualifikation, geht verloren. Und bis tatsächlich dann Möglichkeiten entstehen, in anderen Bereichen entsprechend unterzukommen, werden möglicherweise Zeiten vergehen, wird auch viel Leid dabei sein. Von daher ist, denke ich, bei allem Optimismus, den man durchaus haben kann auf der langen Frist, muss man sich wirklich ganz entscheidend darum kümmern, wie soll diese Transformation tatsächlich gelingen? Wie wird man die Menschen oder wie wird man uns Menschen mitnehmen in diese neue Zeit? Wie wird man uns qualifizieren? Was werden die Tätigkeiten sein, die wir dann übernehmen können und müssen? Und ich glaube, da ist es nicht richtig, nur an hochqualifizierte Tätigkeiten zu denken. Und auch in der Vergangenheit haben wir gesehen, dass natürlich aus technologischem Fortschritt teilweise auch große Vereinfachungen stattfinden. Die Revolution des Smartphones, Sie hatten es angesprochen, resultiert doch durch seine einfache Handhabung und nicht durch seine Komplexität. Ich muss eben nicht Informatiker sein, um ein Smartphone zu bedienen. Also Technologie führt häufig auch zu Vereinfachungen, sodass wir sicherlich nicht nur auf Hochqualifizierung setzen müssen. Wenn wir das, was angesprochen wurde, nämlich auch Partizipation, also das Mitnehmen möglichst vieler Menschen in die digitale Zeit, muss auch das breite Spektrum der möglichen Qualifikationen erfassen.
Und auf der anderen Seite, der Begriff des lebenslangen Lernens, den haben wir ja auch schon des Öfteren gehört. Aber Herr Bühler, jetzt sieht es ja so aus, als wäre das wirklich dringend angesagt.
Und tatsächlich, dieser schöne deutsche, schon etwas angestaubte Begriff des lebenslangen Lernens, der gewinnt natürlich heute eine ganz neue Relevanz. Und zwar für all diejenigen, die eben nicht die sogenannten Digital Natives, also diejenigen, die mit der Digitalisierung groß geworden sind, betreffen und sich jetzt im Nachhinein eben diese Kompetenzen auch aneignen zu müssen, um in ihren bestehenden Jobs tatsächlich weiter beschäftigt zu sein. Wir haben ja bei dieser Berufsentwicklung drei Phänomene. Das eine ist, dass gewisse Berufe wegfallen. Diesen Lkw-Fahrer, den Sie genannt haben, da bin ich ja völlig bei Ihnen, Herr Süsker, der ist im Soll, ist der natürlich negativ. Das zweite ist, die größte Gruppe wahrscheinlich, wo sich die Berufe verändern werden. Das heißt, die Berufe werden bestehen bleiben. Mein Beispiel des Elektrikers, der wird es auch in Zukunft geben, nur dass der halt eben nicht mehr nur Kabel verlegt, sondern eben Smart Home anschließt. Und das dritte ist, es werden neue Berufe entstehen. Neue Berufe, die wir vor 10 Jahren noch gar nicht kannten. Data Scientist zum Beispiel, also jemand, der mit großen Datenmengen umzugehen weiß. Es werden aber auch ganze Gruppen neu anders Bedarfe wecken. Nehmen Sie auch im niedrig qualifizierten Bereich. Nehmen Sie das Beispiel Amazon. Im Bad Hersfeld ist das große Versandlager von Amazon. Da finden Sie im Umkreis von 100 Kilometern keinen einzigen Lagerarbeiter mehr, weil Amazon im Grunde genommen durch sein Logistikzentrum da ganz viel im niedrig qualifizierten Bereich auch eingestellt hat. Ist also nicht nur so, dass wir im Bereich der hochqualifizierten Leute den Aufwuchs haben, sondern das kann sich natürlich auch in andere Bereiche verschieben. Aber in diesen drei Feldern muss ich natürlich schauen, dass ich die Leute, ich komme nochmal darauf zurück, entsprechend qualifiziere.
Unser Thema in der Redezeit heute, Angst vor dem Kollegen Roboter. Wie verändert sich die Arbeitswelt? Sie können anrufen, mitdiskutieren oder Ihre Frage stellen. 08000 441777. Die Telefonnummer direkt ins Studio 08000 441777. Und jetzt haben wir Helmut Lewe aus Wittmund in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Lewe, wo liegen Ihre Befürchtungen oder glauben Sie, es wird positiv ausgehen, Industrie 4.0?
Zunächst mal muss man mal davon ausgehen, dass Deutschland ja ein Hochlohnland ist und demgemäß in Konkurrenz zu der Welt steht, wenn man das so vielleicht formulieren kann. Ich gehe von Folgendem aus. Die ganze Automation wird ja erst in etwa 10 Jahren so richtig durchschlagen. Vor allen Dingen, wenn wir es zur intelligenten Automatisierung haben. Das heißt also, Roboter werden die Arbeit überwiegend übernehmen. Und es gibt ja auch inzwischen Studien, dass wahrscheinlich einige Millionen Arbeitsplätze tatsächlich weggehen müssen. Aber was für mich als erstes sehr wichtig ist, keiner redet von Folgendem. Lieber Mann, Sie haben jetzt eine Firma mit 10.000 Beschäftigten und in Zukunft werden da meinetwegen 5.000 entlassen. Dann tritt ein Faktor in den Vordergrund, und zwar der, dass die Sozialbeiträge wegfallen. Denn Sie wissen, für jeden Arbeitsplatz, menschlichen Arbeitsplatz, den Sie nicht mehr haben, wird der Sozialbeitragsanteil von 50% Arbeitgeber und 50% Arbeitnehmer wegfallen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, die sogar hier für uns in Deutschland von Belang sind und die an sich schon jetzt geklärt werden müssen, während, wie ich gerade sagte, die anderen Probleme erst in vielleicht, sagen wir mal ruhig, 10 Jahre optimistisch formuliert, auftauchen werden. Mhm. Ich gehe davon aus, dass zum Beispiel unvermeidbar mit anwendungsorientierter künstlicher Intelligenz ausgestattete Betriebe außer wenigen Fachkräften die Arbeit erledigen werden. Und das ist auch gar nicht vermeidbar. Aber wie gesagt, Sie haben der wichtigste Punkt, Deutschland ist nicht das Land, was durch die Automatisierung gewinnen kann. Denn aufgrund gerade dieser Hochlohn- und auch Hochpreise, kommt ja dann noch hinzu, Situation, werden die Betriebe Folgendes machen. Die Arbeitssteuerung wird hier in Deutschland liegen. Die Arbeitsdurchführung wird zum Beispiel irgendwo in Afrika, Südostasien oder wo auch immer liegen, wohlgemerkt bei diesen Massenarbeitsplätzen. Mhm.
Herr Lewe, lassen Sie mich das doch einmal gleich an unsere Experten weitergeben. Also der eine Punkt, da kommt es jetzt natürlich wirklich drauf an, das hatten wir vorher besprochen, ist das jetzt ein Nullsummenspiel, also werden viele Arbeitsplätze wegfallen, werden vielleicht gar keine Arbeitsplätze wegfallen. Daran orientiert sich dann natürlich auch die Sozialversicherung und ob dieses Versicherungssystem weiter aufrechterhalten bleibt. Da haben wir aber gerade schon drüber gesprochen, also es wird ja eventuell tatsächlich mehr oder weniger ein Nullsummenspiel sein, aber der zweite Punkt, den Herr Lewe angesprochen hat, den haben wir noch gar nicht beleuchtet. Nämlich, kann es sein, dass dann von hier aus noch gesteuert wird mit wenigen Fachkräften, aber die Produktion abwandert, Herr Gornig?
Nein, eher umgekehrt. Das ist ein Modell, was wir in der Vergangenheit hatten, der Aufbau von Kapazitäten im Ausland. Deutschland hat das nie so stark gemacht wie beispielsweise die USA, die in sehr starkem Maße versucht haben, sozusagen die Steuerung von sich aus zu machen und die Produktion in Asien zu organisieren. In deutschen Automobilwerken wird immer noch produziert. Das hat Deutschland immer anders gemacht. Und eigentlich ist die Chance umgekehrt. Durch die Automatisierung von bestimmten Produktionsprozessen, die bisher sehr arbeitsintensiv waren, muss ich die nicht mehr im Ausland machen, sondern ich kann die mit der hohen Technologie, mit wenigen Leuten in Deutschland machen, kann schneller am Markt sein, kann schneller reagieren, kann die Konsumenten besser bedienen. Also die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie steigt mit der Digitalisierung mit Sicherheit an.
Herr Süsker, Herr Lewe hat ja auch gesagt, Deutschland ist nicht nur hochpreisig, was die Löhne angeht, sondern auch was die Produkte angeht. Sind Sie auch so optimistisch wie Herr Gornig?
Nein, auf keinen Fall. Also natürlich kommt Arbeit wieder zurück. Die Kausalkette ist ja vollkommen klar. Man automatisiert hier, man steigert die Produktivität so sehr, dass man die Arbeit hier wieder stattfinden lassen kann. Wenn also in einem anderen Land die Arbeit nur ein Zehntel so viel kostet wie hier und wir die Produktivität verzehnfachen, dann lohnt es sich. Nur, dann werden in einem ausländischen Standort, in einem sogenannten Billiglohnland, 1.000 Arbeitsplätze wegfallen. Und hier werden nach dieser Rechnung 100 entstehen. Also die Arbeit kommt nicht zurück, nicht in dem Maße, die Produkte schon. Und das bedeutet natürlich auch, ich spreche jetzt gerade nochmal das an, was unser Hörer gesagt hat, nicht nur die Sozialbeiträge werden wegfallen, sondern auch die Kaufkraft, außer der Roboter geht shoppen.
Ja, aber das ist wirklich nochmal, um das nochmal einzuhaken, wir sind dann wieder bei der Frage dieser Netto-Beschäftigungseffekte. wie gesagt, wenn es gelingt, sozusagen die enormen Wohlstandseffekte, die Produktivitätseffekte in Wachstum umzugestalten, dann haben wir nicht weniger Beschäftigung. Wir haben sicherlich ein Problem, das wurde ja auch schon angesprochen, wir haben ein demografisches Problem, dass längerfristig tatsächlich sozusagen die Zahl der Erwerbstätigen zurückgehen wird. Nicht, weil es nicht die Arbeitsplätze gibt, sondern weil es nicht die Leute gibt, die diese Arbeitsplätze ausfüllen können. Und dann haben Sie recht, sozusagen muss man sehen, wie man auch unsere Sozialsysteme sehr viel stärker, auch breiter aufstellt und nicht auf den kleinen Kern von sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bezieht.
Da sind wir an einem ganz interessanten Punkt. Das Erste, was Sie gesagt haben, nämlich, dass wir über eine höhere Wettbewerbsfähigkeit Wachstum erzielen. Sie haben eben gerade ist gesagt worden, dass durch Automatisierung wir auch Wachstum und Beschäftigung gewonnen haben. Das ist mir zu einfach. Durch Automatisierung sind wir wettbewerbsfähiger geworden und bekommen Bestellungen aus dem In- und Ausland. Und das führt zu Beschäftigung. Und wenn wir weiter wachsen wollen, dann geht diese Rechnung auf. Nur ist das wirklich unser Ziel? Durch Automatisierung, durch Industrie 4.0 noch mehr zu produzieren, noch mehr zu konsumieren, das Hamsterrad noch schneller drehen zu lassen, das ist eine Perspektive, bei der ich mich nicht wohlfühle.
Aber das ist nochmal eine ganz andere Frage, wenn ich da mal einhaken darf. Also das eine ist die Frage, wie organisieren wir unsere Wirtschaft und ist es eigentlich sinnvoll, quasi auf Wirtschaftswachstum zu setzen und damit Arbeitsplätze zu schaffen oder steht Ihnen eine andere Wirtschaftsform vor? Aber zumindest mal das deutsche Erfolgsmodell und das ist das, was die Bundesrepublik stark gemacht hat, eine soziale Marktwirtschaft, die auf Wachstum gesetzt hat und damit Erwerbsarbeit und zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt geworden ist, womit einem Sozialstaat mit guten Jobs hier in Deutschland, das ist das Modell, was in den letzten 70 Jahren sehr gut funktioniert hat und ich sehe auch keinen Grund daran, was zu ändern, ganz im Gegenteil. Und das, was der Kollege Gornig gesagt hat, dass wir durch das Thema Digitalisierung sogar die Chance haben, unseren Industriestandort hier weiter auszubauen, weil es eben nicht mehr um Billiglohnländer geht, die im Grunde genommen die verlängerte Werkbank sind, unter sehr fragwürdigen Arbeitsbedingungen, wenn ich das auch mal sagen darf, ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist auch, durch Digitalisierung und auch durch solche Technologien wie 3D-Drucker auch die gesamte Produktionswelt sich im radikalen Umbruch befindet und auch für sogenannte Billiglohnländer die Möglichkeit besteht, von einer Werkbank zum eigenen lokalen Produzenten zu werden. Und das sind eben Effekte, die man nicht einfach in eine Netto-Brutto-Rechnung hier mit einbeziehen kann, sondern das muss man dann schon ein bisschen differenzierter sehen. Es ist für beide Chancen, für diejenigen, die im Billiglohnland zurzeit nur die verlängerte Werkbank sind, eigene Produkte auch zu entwickeln und für ein Hochlohnland und ein Hochindustrieland wie Deutschland die Produktivität weiter aufrechtzuerhalten, obwohl wir weniger Leute haben, die es durchführen können.
Herr Lewe, da gab es jetzt also unterschiedliche Antworten auf Ihre Frage, aber auf jeden Fall haben Sie einen Kern getroffen. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt habe ich Maria Schmidt in der Leitung aus Hannover. Ich grüße Sie.
Ja, hallo, guten Abend. Ich finde es ganz interessant, was Sie da bringen, aber vielleicht sollten Sie auch mal Ihr Gewicht darauf legen, dass es mittelständische Betriebe gibt, die nicht unbedingt produzieren, sondern die in der Logistik arbeiten und die arbeiten wie in den 60er und 70er Jahren. Das heißt, sie haben zwar einen Computer stehen, aber vom Wareneingang bis zum Versand müssen diese Positionen durch mehrfache Menschen kontrolliert werden. Ein Lagerbestand, der nicht digitalisiert ist, den sie also per Zählen Leiter rauf, Leiter runterstellen müssen, das sind vorsintflutliche Dinge. Ich staune immer nur. Ich bin über 60 und muss erleben, ich habe im privaten Bereich alles durchgetaktet mit Smartphone, mit Computer, mit was weiß ich nicht alles. Ich lerne das auch alles immer wieder, weil ich genügend junge Leute in meiner Umgebung habe, die bereit sind, mir das also auch zu erklären, so dass ich es auch verstehe. Aber wieso sind so kleine Unternehmen bis 150, 180 Mitarbeiter, die überhaupt noch keinen Draht zur Digitalisierung haben? Mhm. Das ist doch krank.
Und Frau Schmidt, arbeiten Sie in dieser Branche oder kennen Sie jemanden, der da arbeitet? Nee, es ist Ihr eigener Beruf. Also
das ist mein eigener Beruf und ich muss körperlich schwer arbeiten. Ich muss bis zu 40 Kilo heben, weil es keine durchstrukturierte Arbeit gibt, auch vom Wareneingang her. Mhm. Das ist eine Katastrophe, ist das.
Aber auf jeden Fall ist es eine wichtige Frage, weil wir haben tatsächlich bislang über die großen Unternehmen gesprochen, aber die Herausforderung, die ja für den Mittelstand, wie Frau Schmidt es gerade angesprochen hat, auch für kleine Unternehmen besteht, weiß man da denn schon, wie weit die Entwicklung ist, Herr Gornig? Sie sind ja beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Gibt es da auch Erhebungen?
Also die Beobachtung von Frau Schmidt ist sicherlich korrekt. Deswegen reden wir ja heute über unsere Zukunft, die sich verändern wird, nämlich gerade auch dadurch, dass es eben nicht mehr ein paar Vorreiter gibt, die uns zeigen, was geht, sondern dass dieses durchsickert und mehr durch die Unternehmen umgesetzt wird. Und dementsprechend wird es immer solche kleinen Nischen geben, wo jemand immer noch an seinen alten Technologien festhält und trotzdem wettbewerbsfähig ist. Aber letztendlich ist es so, dass in dieser digitalen Umstrukturierung natürlich dann irgendwann mal diese Unternehmen, die den digitalen Sprung nicht machen, einfach auch vom Markt verschwinden.
Herr Suska, wenn wir dabei aber nochmal bleiben, geht es ja nicht nur darum, dass Mittelständler nicht wollen oder es nicht tun, sondern ist es nicht auch so, dass sie es zum Teil nicht können? Das ist ja durchaus auch mit finanziellem Aufwand verbunden.
Also was Frau Schmidt angesprochen hat, kann ich ebenfalls bestätigen. Ich kenne eine ganze Reihe von Unternehmen, die bei denen sie solche Zustände haben. Ich habe mir versucht mal zu erklären. Diese Unternehmen haben ganz klein begonnen, sind groß geworden, möglicherweise auch ihr Unternehmen. Das hatte nicht immer so viele Mitarbeiter und mental hat sich aber bei der Leitung nichts verändert. Sie glauben immer noch ein Kleinbetrieb zu sein und sind hemdsärmlich unterwegs. Hier Ordnung reinzubringen, Strukturen, klare Benummerung, ich will mich jetzt nicht in den Details verlieren, ist natürlich eine Voraussetzung dafür, produktiver zu werden. Im Übrigen werden Sie produktiver, wenn Sie diese Ordnung aufbauen. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie anfangen zu digitalisieren. Was ich an einigen Ecken sehe, ist, dass man versucht, zuerst zu digitalisieren oder Unternehmen zu erzählen, sie sollen digitalisieren und sie kommen dann weiter, ohne dass man sich um eine Grundlage, eine gute Organisation gekümmert hat. Und das ist nicht richtig.
Nochmal die Frage, Frau Schmidt, machen Sie sich denn jetzt aber auch schon Sorgen um Ihren Arbeitsplatz?
Nein, das mache ich mir auf gar keinen Fall. Aber ich bin enttäuscht darüber, dass uns Mitarbeitern nicht zugetraut wird, auch entsprechende Fortbildungen zu machen, weil die werden uns überhaupt nicht angeboten. Das heißt, ich persönlich mache es immer für mich selber, privat. Aber ich meine, auch mit über 60 bin ich noch durchaus in der Lage, bestimmte Dinge umzusetzen und auch anzunehmen und auch eigentlich relativ begierig, das zu erfahren. Und ich bedauere das immer sehr, dass die Betriebe in dieser Größenordnung einem das nicht zutrauen, dass man erst solche großen Betriebe haben muss wie Amazon oder was weiß ich, welche großen produzierenden Betriebe das sind. Und das tut mir ehrlich gestanden immer ein bisschen weh.
Mhm. Frau Schmidt, vielen Dank für Ihren Anruf und weiterhin trotzdem viel Freude am Beruf. Und jetzt hat man ja auch rausgehört, also wenn es um lebenslanges Lernen geht oder um die Weiterbildung, also zumindest Frau Schmidt macht das ja auch in ihrer Freizeit. Das lässt doch auch aber darauf hoffen, dass wir alle weiter mit dabei bleiben. Herr Bühler, nochmal an Sie kurz die Frage. Sie arbeiten beim Branchenverband Bitkom. Wie viele Mittelständler, glauben Sie, werden einfach nicht mitziehen können bei Industrie 4.0? Droht da auch noch wirklich ein Mittelstandssterben?
Ja, wir haben das auch statistisch mal erhoben. Wir haben den Mittelständler nämlich gefragt. Und tatsächlich ist es so, dass der deutsche Mittelstand, 80% der deutschen Mittelständler erkennen, dass das Thema Digitalisierung höchst relevant ist und sogar eine Gefahr auch für ihr eigenes Unternehmen, für ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit, für ihr eigenes Überleben darstellt. Aber, und das war in den letzten Jahren noch schlimmer, aber nur 30% haben keine Digitalisierungsstrategie, haben also keinen Kompass, wie sie mit dem Thema Digitalisierung umgehen wollen. Und das, was Frau Schmidt beschreibt, ist quasi ein wunderbarer Ausschnitt genau aus diesem Phänomen heraus, dass der deutsche Mittelstand hier einen riesen Nachholbedarf hat, genau dieses Thema Digitalisierung anzugehen. Das Gleiche, was die Frau Schmidt auch angesprochen hat, das Thema Weiterbildung, auch das haben wir gefragt. Auch da ist das Bild relativ klar. Über 80% der Unternehmer sagen, ja, Weiterbildung ist total wichtig. Und da haben wir gefragt, bietet ihr auch Weiterbildung an? Und da sagen nur 30% der Unternehmen, also der mittelständischen Unternehmen, wir investieren auch in Weiterbildung. Und das kann natürlich nicht funktionieren. So kriege ich mein Unternehmen nicht digital und so bleibe ich nicht wettbewerbsfähig. Und da bin ich völlig bei Frau Schmidt. Die Mitarbeiter wollen es, die Wirtschaft gebietet es heutzutage. Und in den Führungsetagen vieler deutscher Mittelständler, die eben nicht aus der digitalen Zeitalter kommen, herrscht dann noch Abwehrhaltung. Und das ist einfach eine Verweigerungshaltung, die wir nicht mehr gebrauchen können.
Gut, aber ich habe, glaube ich, auch noch herausgehört von Herrn Suska, genauso wie von Frau Schmidt, dass die Weiterbildung durchaus ein Bereich wäre, wo auch die Unternehmensleitung mit gemeint ist.
Total.
Der erste Schritt, da gebe ich Herrn Suska völlig recht, ist zunächst einmal sozusagen das Organisieren und dann das Digitalisieren. Und dementsprechend, das sollten wir aber als Aufgabe, wir sollten das nicht allzu sagen, als ein Vorwurf machen, sondern wir müssen natürlich auch Lösungsmöglichkeiten anbieten. Ich denke, dass da unsere Gesellschaft auch durchaus Aufgaben hat, nämlich sich genau dieser Aufgabe bewusst zu werden, wie kann ich denn eigentlich unseren Mittelstand auch so sensibilisieren und auch so schulen. Komme ich überhaupt an einen Mittelständler heran, dass er sich schulen lässt? Also das sind schon Aufgaben, glaube ich, die Sie auch als Branchenverband durchaus auch wahrnehmen können. Nämlich nicht zu sagen, ihr macht das falsch, ihr müsst jetzt digitalisieren, sondern nein, wie mache ich das? Wie komme ich dazu? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt? Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, durchaus sozusagen unsere Wirtschaft auch mitzunehmen.
Die gesellschaftliche, wir haben jetzt ein paar Anrufer in der Leitung, deswegen möchte ich einmal, und Herr Sager wartet schon eine Weile, deswegen, Herr Bühler, sehen Sie es mir nach, dass ich ihn jetzt mit in die Leitung nehme. Herr Sager, guten Abend, Sie sind dran.
Ja, guten Abend. Ich habe mich nun später in Ihre Sendung eingeschaltet, aber und bei dem Stichwort erstens Arbeitsplatzverlust würde ich sagen, ich glaube, es gibt einen erheblichen Arbeitsplatzverlust. Sie haben die Branche der Lkw-Fahrer selber genannt, das kann man also beliebig ausweiten auf U- und S-Bahn-Fahrer und Busfahrer und Taxifahrer etc., wenn wir irgendwann mal auch vollautomatisiert mit Fahrzeugen unterwegs sind. In dieser Zukunftsvorstellung und auch in anderen Berufen, wir können da in andere Länder heute schon gucken, wie Japan. Ich glaube, dort gibt es also erhebliche Potenziale, schlicht und einfach Arbeitsplätze zu reduzieren. Zum anderen glaube ich nicht, dass man das über die das Wachstum reinholen kann, denn wir sehen in Ihren Sendungen hier bei NDR Info vielfach angesprochen das Ende des Wachstums. Hinsichtlich Umweltprobleme, Klimawandel, Ressourcenverknappung. Das müsste man also mit einbeziehen, um den Horizont doch etwas weiter zu machen, sodass man sagen muss, also die Rechnung geht nicht ganz so auf und wir können nicht in utopischen Verhältnissen leben. Da stoßen wir also an natürliche Grenzen. Und der dritte Punkt ist einfach, wir sehen eben auch Hochqualifizierte bereits heute sind davon betroffen. Ich denke an Programme wie Watson, wo also Juristen Arbeitsplätze wegfallen etc. Also ich glaube, so rosig ist das nicht und wir werden dort Umstrukturierungen in der Gesellschaft erleben, die sehr dramatisch sind, die dann politisch im großen Diskurs auch geführt werden müssen. Was machen wir eigentlich mit den Menschen, die dann eigentlich keinen Arbeitsplatz haben und auch gar keine Chance haben, einen zu kriegen, weil dort sehr viel wegfällt. Mhm.
Herr Sager, also, an dem Punkt waren wir kurz schon mal. Gut, dass Sie uns noch mal dran erinnern und dass Sie uns noch mal drauf bringen. Den haben wir nämlich noch nicht ausführlich besprochen. Die gesellschaftliche Sicht und natürlich auch die gesellschaftliche Finanzierung. Herr Süsker, Sie haben ja auch gesagt, vielleicht müssen wir auch ein bisschen umdenken und vielleicht ist Zeit zum Beispiel dann auch ein wichtigerer Faktor als nur Geld.
Na, auf jeden Fall und darauf werden wir hinauslaufen. Es ist ja eben gerade gesagt worden, dass 40% der Arbeitsplätze in einem naheliegenden Zeitraum bedroht sind. Bedroht heißt noch nicht, dass diese Arbeitsplätze wegfallen. Sagen wir mal, es sind 20%. Wir haben ein Wirtschaftswachstum von 1-2%, vielleicht kommt durch die Digitalisierung noch etwas hinzu. Wie viele Jahre brauchen wir eigentlich, um das zu kompensieren? Und in wie vielen Jahren passiert es? Wir werden diese Lücke haben und wir müssen uns Gedanken über andere Dinge machen. Ich hatte es eben gerade angesprochen. Mir schwebt vor, dass dieser Produktivitätsgewinn fair verteilt wird. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun, entweder über höhere Löhne oder über mehr Zeit. Und letzteres finde ich ganz attraktiv und ich würde mir wünschen, dass die Diskussion auch diesen gesellschaftlichen Aspekt mit einschließt. Es gibt vieles zu tun in diesem Land, in der Nachbarschaft und in der Familie, in der Verwandtschaft. Wir leiden doch darunter, dass wir keine Zeit für diese sinnvollen Dinge haben. Und jetzt komme ich zum Roboter. Der kann nämlich mein Freund werden, wenn er es nämlich schafft, dass ich in der halben Zeit fertig werde mit meinem Wochenpensum. Dann kann ich die andere Zeit reinvestieren in gesellschaftlich wichtige Dinge, die heute entweder außen vor bleiben oder wir einer, ich sage immer so gerne, Sozialindustrie überlassen, Kinderbetreuung etc. Ich würde mir, wie gesagt, wünschen, das würde von der Perspektive her auch stärker gesehen.
Herr Professor Gornig, sind Sie Ökonom? Sind Sie auch Zeitökonom? Gehen Sie da mit bei der Idee, die Herr Süsker gerade formuliert hat?
Ich stimme dem voll zu, weil ich denke, wenn man in die Vergangenheit schaut, ist ein ganz großer Teil des technologischen Fortschritts in die Reduktion von Arbeitszeit gegangen. Wir haben auch in den letzten Jahren zwar ein Aufbau von beschäftigten Zahlen in Köpfen, aber wir haben durchaus auch Rückgänge in den Arbeitszeitvolumina. Das wird nicht immer positiv gesehen, weil das natürlich auch Teilzeit heißt, das heißt prekäre Beschäftigung und Ähnliches. Also es geht schon darum, sozusagen einen fairen Ausgleich in allen Dimensionen zu schaffen. Also wenn es um weniger Arbeit geht, dann geht es natürlich auch um die Frage der Verteilung der Einkommen. Also wer kriegt sozusagen den Vorteil, auch den ökonomischen Vorteil der Digitalisierung ab. Wir müssen als Gesellschaft sehen, dass möglichst breite Schichten an diesem Profit teilhaben.
Und auf der anderen Seite natürlich auch eine Akzeptanz schaffen. Herr Dr. Bühler, wir waren ganz am Anfang schon mal an dem Punkt, das ist natürlich kränkend, wenn jetzt ein Roboter kommt, der diese Sendung besser moderiert als ich.
Den wird es natürlich nicht geben, Frau Lange.
Oh, danke.
Aber tatsächlich ist das völlig richtig. Und Sie haben das, Japan wurde angesprochen, glaube ich, auch von dem Hörer gerade. Wir hatten ja vor 4 Wochen die CeBIT in Hannover. Da gibt es immer ein Partnerland, was der Messepartner ist. Und in diesem Jahr war es Japan. Und die Japaner haben natürlich auch ihre Sichtweise auf die Digitalisierung. Werden wir hier in Deutschland Digitalisierung ganz, ich sag mal, fast klischeehaft als Industrie 4.0 auch häufig gleichsetzen, also eine Industrieperspektive einnehmen, haben die Japaner einen ganz interessanten Begriff geprägt, der heißt Society 5.0, also Gesellschaft 5.0. Und diese gesellschaftliche Akzeptanz von Technik ist in Japan eine ganz andere. Da sind Pflegeroboter heute schon Alltag in vielen Seniorenheimen, während heute in Deutschland es quasi eine No-Go-Area für Roboter gibt, eben in sozialen Einrichtungen. Und ich glaube, da haben wir in Deutschland auch noch eine ganze Menge Nachholbedarf. Und davon hängt in Zukunft auch ab, wie stark diese Technologien auch aus Deutschland herauskommen werden und wie stark wir sie einsetzen werden. Und wir müssen eines verhindern, das, was wir jetzt in den Vereinigten Staaten erlebt haben, dass wir die einen, also die klassische Industriearbeit gegen eine digitale Arbeit ausspielen und sie politisch instrumentalisieren. Der arbeitslose Fließbandarbeiter auf der einen Seite in Detroit versus auf der anderen Seite die Tech-Bubis aus dem Silicon Valley. Das dürfen wir nicht sozusagen hier in Deutschland zulassen, sondern wir müssen einen Weg finden, wie wir die soziale Marktwirtschaft, eine digitale soziale Marktwirtschaft schaffen, die eben auf Akzeptanz, auch auf eine gesellschaftliche Akzeptanz hier stößt.
Wir diskutieren in dieser Redezeit, wie verändert sich die Arbeitswelt durch Industrie 4.0? Und jetzt fast schon das letzte Wort in dieser Sendung hat Heiner Westphal aus Schönberg. Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe die Sendung jetzt nicht gänzlich gehört, aber ich habe vorher 2, 3 Stimmen gehört, die insbesondere zum Thema Sozialkassen, lebenslanges Lernen, auch am Beispiel der Lkw-Fahrer laut wurden, wo viel Angst mit durchklang. Und ich glaube, man kann das in vielen Bereichen schon immer sehen, dass lebenslanges Lernen und eine technische Entwicklung da war. Ob man jetzt den Bereich Landwirtschaft nimmt, wo man früher mit Hacke und Schaufel und Mistforke zurechtkam und heute mit extrem teuren Maschinen umgehen muss. In der Elektroinstallation, wo man früher Strippen an die Wand genagelt hat und heute Smartgeräte einschalten und installieren muss. Ja. Das heißt, man musste immer schon lernen. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Und ich habe die Erwartung, dass durch die Industrialisierung oder auch die Digitalisierung die Sachen einfacher werden, wie bei den Smartphones. Und ich glaube, dass dadurch Jobs entstehen werden. Und wir können uns das in Deutschland ohnehin nicht erlauben, bei einer rückgehenden Geburtenrate und dadurch auch auf lange Sicht rückgehenden Beschäftigungszahlen, dass man heute aussortiert und sagt, die können es halt nicht, also verlieren sie ihren Job. Man muss sich einfach dann auf die Qualifikation stürzen und entsprechende Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, das wird volkswirtschaftlich Deutschland nach vorne bringen. Wir sind kein Land mit Rohstoffen, sondern mit Know-how und das wird sich da auch wiederfinden.
Herr Westphal, darf ich ganz kurz noch die Nachfrage stellen? Sie sitzen im Auto, nicht im LKW, ne?
Ich sitze im Auto. Ich bin kein LKW-Fahrer, okay. Habe aber LKW-Führerschein und habe auch mal eine Zeit lang als Student LKW gefahren, um okay. Geld zu verdienen. Und ich weiß auch, LKW-Fahrer beispielsweise sind auch technisch hochversierte Arbeitnehmer.
Oh, das wollten wir gar nicht abstreiten. Wenn man jemals an einer Tankstelle war, an einer Raststätte war, was die alles noch mitmachen nebenher. Nein, ich wollte wirklich wissen, was Sie beruflich machen, Herr Westphal. Darf ich das fragen?
Ich bin, habe früher mal Landwirtschaft gelernt, bin aber inzwischen als Steuerberater tätig.
Gut. Und Sie sind optimistisch. Herr Westphal, vielen Dank für Ihren Anruf obwohl wir ja gehört haben, dass es eben nicht nur, wir haben viel über Lkw-Fahrer gesprochen, aber dass es eben ganz viele andere Berufsgruppen, die im Moment sich vielleicht noch gar nicht da in der Ziellinie sehen, dass die auch betroffen sein könnten. Da war ja jetzt tatsächlich der Anwalt auch mit genannt. Wir haben in dieser Stunde, glaube ich, wirklich mit ein paar Vorurteilen aufräumen können. Und auf der anderen Seite ist vielleicht auch Angst vor dem Kollegen Roboter zu hoch gegriffen. Ein Schlusswort ganz kurz von Ihnen allen bitte. Was meinen Sie, wie lange wird diese Entwicklung jetzt dauern? Vielleicht mögen Sie anfangen, Herr Süsker.
Diese Entwicklung wird nicht abzuschließen sein. Ich kann auch gar nicht sagen, wann Digitalisierung begonnen hat oder wann jetzt die Vernetzung begonnen hat. Das sind Werkzeuge, das sind Instrumente, Ideen, die wir auf Dauer einsetzen werden. Und es wird ein konstanter Prozess sein, keine Revolution, sondern eher etwas Evolutionäres.
Herr Dr. Bühler, haben Sie eine Jahreszahl?
Also ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2025 spätestens eine völlig andere Arbeitswelt haben, als wir sie jetzt haben werden, sowohl in der Fabrikhalle als auch in anderen Berufen, bis hin zum Steuerberater, der Anrufer, der eben dran war, ist ja auch einer der Berufe, der davon möglicherweise betroffen sein wird. Aber es wird eine bessere Arbeitswelt sein.
Und Herr Professor Gornig, auch an Sie die Frage, wann sind wir mit Industrie 4.0 wirklich an dem Punkt, wo wir es auch so nennen können?
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir umso schneller ankommen, umso größer die gesellschaftliche Akzeptanz ist. Und die hängt entscheidend aus meiner Sicht davon ab, dass man tatsächlich von Mensch-Maschine-Kombination ausgeht, sozusagen das gemeinsame Arbeiten. So wie wir heute den PC an unserem Büroarbeitsplatz nicht mehr müssen wollen, an unserem Heim nicht mehr müssen wollen, so sollten wir in Zukunft auch nicht mehr den Roboter müssen wollen an unserem Arbeitsplatz.
Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen weniger Angst vor dem Kollegen Roboter nach dieser heutigen Redezeit. Dankeschön an Professor Dr. Martin Gornig, er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Unternehmen und Märkte beim DIW. Danke an Professor Andreas Süsker, er lehrt Produktmanagement an der Hochschule Niederrhein. Und danke auch an Dr. Joachim Bühler, Geschäftsleiter Politik und Wirtschaft beim Branchenverband Bitkom. Vielen Dank natürlich auch für Ihre vielen Mails, die vielleicht jetzt auch nicht verlesen wurden. Wir haben sie aber alle gelesen. Und noch ein Tipp für morgen. Dann Aktienkurse oder Gedichte. Was soll die Schule vermitteln? Sie können auch morgen wieder anrufen oder jetzt schon schreiben. ndr.de/redezeit. Ich bin Birgit Langhammer. Einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.